So, wer pünktlich beginnt, kann auch pünktlich aufhören. Die Frage unseres Vortragenden hat offenbar den Nerv der vielen, vielen Zuhörerinnen und Hörer getroffen. Wir freuen uns auf einen Vortrag, auch eine Frage, die mich interessiert. Wie funktioniert eigentlich WLAN? Bitte.
Ja, danke schön. Willkommen zu meinem Vortrag. Die erste Slide ist so eine Introductory Slide. Mein Name ist Ruven Zerwinski, ich arbeite bei Pengotronics EK. Das nächste ist mein GitHub-Handle und die Mail, unter der ihr mich erreichen könnt. Ich stehe auch nochmal auf der ersten Slide. Gerne eine Mail schicken, wenn noch Fragen offen geblieben sind. Ich mache sonst ganz viel Embedded Linux und dann Testing, so ein bisschen Opti und Security, Secure Boot auf Geräten, mache ganz viel Kundenberatung, Systemintegration, Software für Embedded-Systeme paketieren und auch einen Teil Linux Media, also GStreamer Pipelines, H264 Encoding. Aber das, was mich auch in meiner Freizeit interessiert, ist Wayland. Ich habe damit 2018 mal angefangen, habe auch ein bisschen bei den Compositoren contributed und dachte mir, ist sicher interessant, einmal drüber zu reden, weil ja häufig noch Fragen offen sind. Wieso ist das X zum Beispiel weg? Naja, Overview. Was wir hier machen werden ist, wir gehen einmal Schritt für Schritt durch das Hello Wayland Example. In den Slides ist das ein Link, den man klicken kann, dann kommt man auf das GitHub-Repository. Wir reden ein bisschen über die Wayland-Protokolle und die ganze Governance, die dahinter steht. Also wie macht man überhaupt neue Protokolle? Und dann liste ich bekannte und nicht so bekannte Kompositoren. Einige von euch werden bestimmt schon Wayland benutzen, andere nicht. Und dann rede ich noch ein bisschen über so häufige Probleme. Aber das Erste, was ich mache, ist vielleicht ein bisschen fies jetzt so nach der Mittagspause. Ich weiß nicht, wer schon gegessen hat. Ist, wer weiß denn überhaupt von euch, was Wayland ist? Einfach die Hand einmal heben. Ja, genau. Ich höre schon aus der Audience, das waren jetzt so ungefähr 60% der Leute. So, man benutzt es, aber was da eigentlich im Hintergrund passiert, weiß man gar nicht so unbedingt. Vielleicht einfacher zu beantworten, wer benutzt Wayland? Und wenn ihr es nicht wisst, könnt ihr wahrscheinlich auch die Hand heben. Das hat sich mittlerweile schon ziemlich durchgesetzt. Okay, das sind so 80% gewesen, hätte ich jetzt gedacht. Und wer von euch hat schon mal Apps für Wayland entwickelt? Das gilt auch, wenn ihr GTK-Applikationen geschrieben habt oder Qt-Applikationen. Okay, ich sehe 2, 5, 6, 8, 10 Hände vielleicht. Okay, gut. Die volle Demo zu dem, was wir jetzt als nächstes machen, nämlich Schritt für Schritt durch das Wayland-Buch durchgehen, das ist am Ende der Slides nochmal verlinkt, ist die Hello Wayland-Demo von Immersion. Ich habe einen Teil davon rausgeschält, damit ich zwischendurch noch ein paar kleine Examples zeigen kann. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne die Hand heben. Die würde ich nämlich gerne direkt beantworten. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, als wenn ihr euch das bis zum Ende der Folien merken müsst. Und dann kann ich da direkt auf eingehen. Dann reden wir nochmal über die Protokolle und dann geht es über die Kompositoren los. So, erster Schritt. Wir machen das einfachst mögliche Wayland-Programm. Alles, was das tut, ist eine Verbindung zu unserem Compositor herstellen. Ich sage Compositor, weil Namen nennen ist schwer. Compositor ist derjenige, der die ganzen Clients, also die einzelnen Programme, die ihr auf eurem Rechner laufen habt, entgegennimmt, also die Puffer, wo die Bilder drin sind und die dann so zusammensetzt, dass sie angezeigt werden können. Wenn ihr also Fenster übereinander habt, dann sorgt der dafür, dass die in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden. Was das macht, ist, ich mache einfach eine Verbindung zu meinem Wayland-Compositor, sage Hallo und dann beende ich mich gleich wieder. Deswegen ist der Output auch wahnsinnig uninteressant, der ist da unten rechts. Da sagt nämlich mein Programm einfach nur, ich habe die Verbindung hergestellt und dann beendet es sich wieder. Woher weiß ich, wohin ich mich verbinden muss? Auch da gibt es, wie früher in den XORG-Zeiten, wir kennen sie alle, da gab es die Display-Variable, die hat man jetzt umbenannt, die heißt jetzt Wayland-Display. Eine ganze Zeit lang war diese Display-Variable mal der Default Wayland minus 0 und das hat dann dazu geführt, dass viele Applikationen angefangen haben, einfach Wayland minus 0 hart zu kodieren, was aber ein bisschen unpraktisch ist, wenn man tatsächlich ein Multi-User-System hat und mehrere Kompositoren parallel laufen hat. Was geht? Deswegen ist mittlerweile die Konvention, dass die Programme das eigentlich alle aus der Variable lesen sollen und viele Kompositoren setzen das nicht mehr auf Wayland 0, sondern auf Wayland 1. Und damit erwischt man dann die Programme, die immer noch das Wayland 0 hardcodiert haben. Der nächste Schritt ist dann, wenn man die Verbindung hergestellt hat, sich zum Compositor zu verbinden und einmal zu sagen, gib mir mal die aktuelle Registry. Die Registry enthält alle Informationen dazu, an welche globalen Objekte man sich selbst binden kann. Und sobald man an diese globalen Objekte gebunden ist, kann man die Funktionalität von denen benutzen. Die globalen Objekte werden von den Protokollen beschrieben. Pro Protokoll kann es auch mehrere globale Objekte geben. Es gibt zum Beispiel ein Protokoll, das heißt da gibt es XDG Importer und Exporter und das Protokoll selbst heißt XDG Foreign Top Level. Der Gedanke dahinter ist, man hat halt irgendeine Sandbox und die möchte wiederum die Fenster in der Sandbox zu dem Compositor nehmen und der muss sie irgendwie aus der Sandbox zu sich importieren oder in die Sandbox exportieren oder umgedreht. Ich bin mir nicht mehr sicher, worum das da gedacht war. Dazu haben wir auch eine kleine Demo. Ich habe hier unten einen kleinen Ausschnitt gehabt, aber das sind in dem Fall natürlich noch viel, 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 viel mehr. Wenn wir hier auf das Demo gehen und hier drüber... auf dem Mirror. Jetzt solltet ihr sehen, was ich sehe. Und dann können wir hier ein bisschen größer machen. Ich habe das Ganze bei mir Wayland Example genannt. Und dann sieht man hier, das sind echt viele Objekte. Und da kann man echt viele unterschiedliche Dinge machen. Zum Beispiel ist hier einmal das WL Compositor. Das ist wahnsinnig wichtig, wenn ich dann Fenster erstellen möchte. Hier gibt es so WL Data Device Manager. Das ist dafür gedacht, dass man Daten zwischen Clipboards austauschen kann, zum Beispiel. Also man macht in einem Programm Ctrl-C und möchte dann in einem anderen Programm Ctrl-V machen. Dazu gibt es dann auch noch ein erweitertes Protokoll, dass man einen Clipboard Manager haben kann, der quasi eine History speichert und das dann wieder ausgibt. Es gibt hier sowas wie Pointer-Constraints, wenn man zum Beispiel Videospiele hat, dann möchte man ja nicht, dass der Mauscursor aus dem Videospielfenster rausgeht, außer man macht Alt-Tab da raus, weil man zum Beispiel einen First-Person-Shooter spielt oder so. Das wird über Pointer-Constraints realisiert. Ja?
Das ist Objekt die ganze Zeit, aber da steht Interface und das ist irgendwas, womit ich kommuniziere. Das ist Interface,
genau.
Bin ich gerade korrekt.
Ja, genau. Also das sind die globalen Objekte, die exportiert werden und nachher kann man auf die Interfaces, die dort exportiert werden, wieder binden. Das ist richtig. Also der Einwand war, dass hier an der Stelle jetzt Interface stehen. Das ist in der Beschreibung von Wayland selbst, werden die als Globals bezeichnet, aber es gibt quasi nur Globals, die Interfaces sind, an die man sich binden kann. Zumindest habe ich noch nichts anderes gefunden. Genau. Und dann gibt es halt jede Menge Interfaces, die hier exportiert werden. Die sehen auch völlig anders aus, wenn man das Programm jetzt unter GNOME oder Plasma laufen lassen würde, weil jeder Compositor kann entscheiden, ob er ein Protokoll implementiert oder nicht. Und je nachdem gibt es dann auch die entsprechenden globalen Objekte bzw. die Interfaces dafür. So, dann wieder zurück. Jetzt sollten wir da wieder sein. Genau, als nächstes würde man dann tatsächlich einen Surface erstellen und an der Stelle wird es schon wesentlich komplizierter als vorher. Das heißt, das Erste, was man machen muss, ist, man sucht sich das in den globalen Objekten das WL Compositor raus und bindet da dran und kriegt dann vom Compositor die Rückmeldung, okay, das ist jetzt gebunden. Anschließend kann ich dann mit diesem Interface losgehen und auf dem Interface die Funktion Create Surface aufrufen und dann geht der Compositor los und legt für mich einen Surface an. Das ist erstmal nur ein internes Handle und reicht mir dann das Handle zurück an den Client. Mit dem Surface-Handle in der Hand kann ich mir dann einen Pixel-Buffer erstellen, zum Beispiel über eine Shared Memory Area. Ich lege einfach anonymisierten Shared Memory an, den ich dann nachher dem Compositor wieder übergebe und diesen Pixel-Buffer kann ich an meinen Surface wieder anhängen. So, soweit, so gut. Funktioniert das jetzt schon? Die Antwort ist leider, nee, so ganz funktioniert das noch nicht, weil unser Surface hat ja noch gar keine Eigenschaft. Wir wissen ja gar nicht, was ist das für ein Surface? Ist das irgendwie einfach nur ein normales Fenster, das angezeigt werden soll? Ist das ein Dialog? Ist das ein Pop-up, weil ich irgendwo in einem Fenster einen Rechtsklick gemacht habe? Will heißen, das Surface erstellen reicht noch nicht, um etwas direkt anzeigen zu können. Für den nächsten Schritt braucht man dann das XDG-Shell-Protokoll. Wir sind jetzt quasi in dem Zustand, wir haben das Surface schon erstellt. Das heißt, wir gehen jetzt los, suchen aus unseren globalen Interfaces das stabile XDG-Shell-Protokoll raus, binden das wieder. und sagen dann, wir hätten gerne ein Top-Level für unser Surface. In dem Moment ordnen wir dem Surface, das wir gerade in der Hand hatten, eine Rolle zu und sagen, das ist jetzt ein ganz normales Top-Level-Fenster. Top-Level-Fenster sind normale Fenster, die einfach angezeigt werden sollen, die sich wie normale Applikationen verhalten. Und dann muss ich mit dem Top-Level-Surface noch das Top-Level-Surface, da wird ein Handle für angelegt und das Handle kriege ich wieder zurückgereicht in meinen Client. Und anschließend kann ich darauf dann einen Commit ausführen, ohne dass ich vorher irgendeinen Buffer alloziert habe, weil ich noch die Größe für das Top-Level vorher aushandeln muss. Das heißt, ich lege das an und dann kriege ich auch gleichzeitig von meinem Compositor schon ein Event, hey, pass auf, ich habe ungefähr den Bereich dafür frei und dann kann ich sagen, okay, den Bereich nehme ich einfach oder ich kann wieder zurückgehen und sagen, nee, ich möchte aber folgende Größe und dann kriege ich wieder das vom Compositor zurück und kann sagen, okay, jetzt passt's und dann mache ich einen Commit ohne Buffer und anschließend lege ich dann meinen Buffer in der passenden Größe zu dem Fenster an, das ich jetzt anzeigen möchte, attache den auf mein Surface, mache einen Commit und das nächste Mal, wenn mein Compositor dann wieder meine Fenster anzeigen möchte, erscheint das auch wunderbar auf meinem Monitor. Und auch dazu habe ich eine kleine Demo, die wird wahrscheinlich jetzt auf dem großen Beamer relativ klein aussehen, aber wir probieren es trotzdem mal. Das ist nämlich jetzt genau das Hello Wayland Example hier. Und wenn ich das aufrufe, dann sehe ich, wir haben jetzt hier dieses wunderbare kleine Katzenbild. Das ist jetzt die minimalste Variante, um tatsächlich Bilder aus Wayland heraus anzustellen. Wir machen jetzt die komplette Kette. Das Bild wurde vorher durch Image Magic in Header-Datei konvertiert und dann einfach über Shared Memory in den Buffer reingeschrieben. Und jetzt habe ich eine Katze, die allerdings auch nicht mehr macht, als zu zeigen, dass man mit relativ wenig Code einfach so Fenster anzeigen kann. Das ist jetzt der Fall, wo wir das für statische Inhalte benutzen können. Wenn wir jetzt allerdings Applikationen haben, die ein bisschen mehr machen wollen, als nur statische Inhalte anmelden, funktioniert das Ganze über sogenannte Frame Callbacks. Das heißt, ich sage zu meinem Compositor, hey, ich habe nicht nur einen statischen Inhalt, ich habe da zwar jetzt was angezeigt, aber sag mir mal Bescheid, wann ich dir den nächsten Inhalt für meinen Puffer liefern soll. Und dafür sage ich, ich hätte gerne einen Frame-Callback, wenn das nächste Mal ein guter Moment ist, das zu tun. Den melde ich sozusagen an und dann warte ich einfach, bis der wieder vorbeikommt. Irgendwann sagt der Compositor dann, ha, ich habe gerade alle meine Fenster angezeigt, bin fertig. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit, dass du losgehst und deinen Fensterinhalt aktualisierst. Das heißt, der Callback kommt dann wieder bei mir an. Dann lege ich einen neuen Buffer an oder benutze einen, den ich vorher schon mal benutzt habe, der aber gerade nicht an ein Surface gebunden ist. Male da meinen aktualisierten Zustand rein, attache den wieder auf das Surface und mache einen Commit. Und der Compositor weiß dann, okay, das ist jetzt ein aktualisiertes Fenster, das kann ich jetzt nehmen. Und im nächsten Umlauf, wenn ich alle meine Fenster wieder anzeige, kann ich den aktualisierten Inhalt an der Stelle wiedergeben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist da jetzt der gigantische Unterschied zu X? Naja, in Wayland ist es so, dass diese Pixelbuffer, die alloziert werden, die alloziere ich immer selbst. Und auch wenn ich sowas wie Keyboard-Input handeln möchte, dann kriege ich vorher einen Event durch ein Protokoll, das mir sagt, pass auf, du hast jetzt den Fokus erhalten, du kriegst jetzt Keyboard-Events und dann kann ich darauf reagieren. Bei X11 war es teilweise so, dass der Puffer einfach vom Server kommt oder auf dem Client dann, der Server hat quasi den Puffer für dich angelegt, wenn du Software-Rendering gemacht hast, weil der Server auch das komplette 2D-Rendering übernommen hat. Das ist ein Artefakt aus alten Zeiten noch gewesen, wo man möglichst viel auf dem Server hat rendern lassen. Und alle Applikationen bekommen halt immer alle Events. Die müssen die Inputs dann halt ignorieren, wenn sie gerade nicht im Fokus sind und müssen das wissen.
Ich sende eine Eventmaske an den Server, dann bekomme ich nur die Events und die ist required.
Die Eventmaske ist required an der Stelle. Dann sind meine Folien falsch, ich entschuldige mich sehr herzlich. Der Einwand war, man muss eine Eventmaske an den Server senden und die muss auch gesetzt sein, damit man nur bestimmte Events bekommt. Das heißt, die Eventmaske enthält dann auch sowas, ich bekomme nur Events, wenn ich im Fokus bin.
Ja. Ich bin gerade nicht sicher, ob sie in einem Call notwendig ist oder ob ich sie weglassen kann, aber die ist normalerweise im Call immer mit drin.
Genau. Also Zuruf war jetzt nicht sicher, ob das immer required ist, aber häufig muss das gesetzt werden. Können wir danach gerne nochmal diskutieren, würde mich interessieren. Wir haben noch einen Einwand an der Stelle.
Das X11 jetzt die Aussage oder WLAN?
Wie bitte?
Betrifft das X11 die Aussage jetzt eben oder WLAN?
Welche Aussage?
Dass ich diese Event-Mask setzen muss.
Das betrifft nur X11. Genau, dass die Eventmaske gesetzt werden muss. Bei Wayland ist es sowieso so von vornherein, dass ich immer erst ein Event bekomme, dass ich jetzt den Fokus habe oder den Keyboard, dass das Keyboard jetzt bei mir ist. Das ist so im Protokoll vorgesehen. Soweit, so gut. Wir haben jetzt das kleine Beispiel durchgespielt. Wir haben jetzt verstanden, wie die Applikationen innen funktionieren und dass man das relativ einfach selber machen kann. Wenn man jetzt größere User-Applikationen schreiben würde, dann übernimmt dieses ganze Handling natürlich in dem Fall einfach unser Framework. Würde heißen, GTK4 oder Qt machen genau dasselbe im Hintergrund. Wenn ich da das verwende, dann sage ich einfach nur, ich hätte gerne ein Fenster. Und die ganze Aushandlung mit Wayland dahinter, die macht dann einfach mein Framework, so wie man das auch gerne hätte. Die Frage ist jetzt, wir haben unglaublich viele Protokolle, wie funktioniert denn eigentlich die ganze Governance dazu? Das Ganze passiert immer auf dem FreeDesktop.org GitLab, auf der GitLab-Instanz. Da gibt es eine Wayland-Subgruppe und die hat sowohl das Wayland-Protokolls, hat den Wayland-Core, das heißt, ich muss ja immer noch eine Shared-Library haben, die niedrige Binär-Kommunikation auf dem Socket übernimmt, mit dem ich gerade kommuniziere, und hat auch zum Beispiel eine Implementierung für den Western Reference Compositor, zu dem ich später noch ein bisschen mehr erzählen kann. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wie etwas designt wurde, ist die erste Anlaufstelle häufig eure Desktop-Umgebung, weil die irgendwann mal die Entscheidung getroffen haben, hey, wir unterstützen genau diesen Anwendungsfall, und dann ist es immer eine Möglichkeit, erst danach zu fragen, bevor man überhaupt dann zu den Wayland-Leuten geht, weil häufig sagen die, naja gut, also der Teil ist im Wayland-Core-Protokoll gar nicht vorgegeben, das ist eine Entscheidung, die eure Implementierung im Compositor getroffen hat. Wir heißen, genau, die Anlaufstelle für Wayland auf FreeDesktop ist halt eher für die Entwicklung des Wayland-Protokolls und für die Erstellung von neuen Protokollen. Ich habe hier noch so ein paar Beispiele gelistet für Protokolle. Wir hatten ja gerade schon über XDG Shell geredet. Das hat XDG Surface, Top Level und Pop-Up. Es gibt ein XDG Activation Protokoll. Das ist dafür gedacht, dass Fenster tatsächlich sagen können, dass sie jetzt den Fokus haben wollen. Das implementieren die Kompositoren dann alle unterschiedlich. Bei meinem Kompositor wird nur der kleine Workspace-Marker oben rot, damit ich weiß, dass ich jetzt dahin wechseln muss und dass da was passiert ist. Andere Kompositoren können entscheiden, da einfach den Fokus rüberzugeben. Wenn ich zum Beispiel so ein Pop-Up-Window habe, was sofort geklickt werden muss, auch wenn ich das immer für eine fragwürdige Entscheidung halte, weil so verschiebender oder verspringender Fokus ist immer ein bisschen komisch. Aber dafür hat man ja die freie Auswahl in den Kompositoren, die man verwenden kann. Es gibt zum Beispiel auch ein Protokoll für so Idle Notify. Wenn ich zum Beispiel die Mails nur abholen möchte, wenn der Nutzer nicht gerade aktiv an dem Rechner dran ist, dann kann ich halt sagen, hey, sag mir mal Bescheid, wenn hier gerade niemand was eintippt, und dann kann ich schnell im Hintergrund die Mails abholen. Genauso gibt es auch den Idle Inhibit, der ist dafür da, um den Idle-Zustand zu verhindern. Der Gedanke dahinter ist, ich habe gerade ein Video in meinem MPV auf und jetzt möchte ich aber nicht, dass der Screensaver angeht oder dass mein Laptop plötzlich in den Schlaf fällt. Ich möchte ja weiter mein Video schauen. Und das ist genau das Protokoll, was viele Kompositoren da benutzen, um zu wissen, wenn tatsächlich ein Video im Vordergrund ist. Es gibt ganz, ganz neu und frisch und hat auch nur wirklich sehr lange Zeit gedauert, bis man damit fertig war, das Color Management Protokoll, was Color Management und HDR macht. Der Hintergrund ist, wir haben ja mittlerweile Displays, die nicht nur den normalen sRGB-Farbraum anzeigen können, sondern White RGB oder sogar HDR-Content mit sehr, sehr großen Helligkeiten, die 200 Nit, die für sRGB, glaube ich, Standard sind, auch weit überschreiten. Und da braucht man halt ein Protokoll, damit die Applikationen sagen können, hey, ich bin ein Videoplayer, ich habe hier HDR-Content und ich würde jetzt gerne wissen, was ist denn überhaupt die maximale Helligkeit, die ich anzeigen kann und in welchem Farbraum soll ich das wiedergeben und wie ist eigentlich der Farbraum für den Output eingestellt. Und da hat man sich lange Jahre wirklich viele Gedanken gemacht und viel diskutiert und es gibt jetzt endlich ein stabiles Protokoll. GNOME 48 und Plasma implementieren das auch schon teilweise. Wir heißen, wenn man einen HDR-Monitor hat und einen Kernel, der aktuell genug ist, der die HDR-Properties da hochreichen kann, dann kann man jetzt tatsächlich auch wirklich leuchtende Videos schauen. Ist total schick. Mir wurde erzählt, dass auf der Embedded World, ich weiß nicht, ob jemand da war, da gab es eine Demo, wo das auch gezeigt wurde mit einem Embedded-System. Es gibt ein Viewporter-Protokoll, damit kann man Puffer skalieren oder croppen. Und ganz interessant, es gibt auch ein Single-Pixel-Protokoll. Kann sich jemand vorstellen, wofür man so ein Single-Pixel-Protokoll braucht? Ich sehe, ja, da hinten ist eine Meldung.
Pixelflut.
Nee, hier vorne.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel eine große weiße Fläche haben will, kann man dann Single Pixel weiß und dann mit dem Viewporter groß machen.
Genau, ist genau richtig. Die Idee dahinter ist, wenn man eine große Fläche haben möchte, man stellt sich vor, man hat so einen 4K-Monitor und will den einfach nur weiß anzeigen, dann muss man ja einen ganzen großen Puffer für das volle Display anlegen. Aber stattdessen könnte man ja auch einfach das Single-Pixel nehmen und quasi ein Pixel anlegen und mit dem Viewporter sagen, das ist jetzt so groß wie das gesamte Display. Und dann spart man sich einen Haufen Speicherbandbreite. Ja, noch eine Einwand?
Braucht man da jetzt einen Sonderfall für? Dass man nicht einfach den Viewporter auf ein kleines Image groß ziehen, das kleine Image ist einfach nur einmal eins?
Die Frage war, warum braucht man da jetzt ein extra Protokoll für? Man könnte ja auch ein kleines Image klein ziehen, weil die Funktionsweise, die dahinter steht, ist, man muss ja irgendwie die Textur noch in die GPU hochladen. Und selbst wenn ich mit dem Viewporter nachher das einschränke, was angezeigt werden soll, muss ich ja immer noch den großen Bereich komplett hochladen. Die Idee dahinter ist halt, ich muss halt wirklich nur dieses 1x1 Pixel nehmen und kann das dann nachher mit den Grafikfunktionen in meiner Grafikkarte großziehen. Ich sehe immer noch einen skeptischen Blick.
Ja, nee, kann man das nicht auch mit kleinen Bildern machen?
Entschuldigung, okay, danke. Ich habe noch das Mikrofon gekriegt. Single Pixel klingt ja nach ein Pixel, ne?
Ja, genau.
Kann man, wenn ich jetzt, weiß ich, ein 16x16 Bild haben, was ich jetzt auf die gesamte groß skalieren will, das klingt jetzt sozusagen wie ein Sonderfall von irgendwas Kleines groß zu skalieren.
Ja.
Warum brauche ich jetzt für den Single Pixel einen Sonderfall? Kann ich nicht einfach generell für kleine Sachen, die man groß skalieren, dann nehme ich eben das Protokoll für kleine Sachen und allokiere eben nur ein Pixel. Also das klingt jetzt, es gibt ein Interface für ein Pixel, aber wenn ich 4 Pixel groß skalieren will, dann muss ich das andere
genau,
Ding nehmen. Was ist an dem 4-Pixel-Fall sozusagen so schlimm oder was ist daran so schlecht an dem anderen Interface, dass man sich gesagt hat, hey, für Single-Pixel brauchen wir noch ein anderes, weil sonst ist es ganz krass.
Das ist eine gute Frage. Können wir uns gerne nochmal anschauen in der Diskussion zu dem Protokoll, weil das glücklicherweise alles öffentlich ist. Warum bestimmte Fälle dann so besser zu handeln sind als andere. In dem Fall ist es ja auch so, dieses Single-Pixel-Protokoll implementieren gar nicht so wahnsinnig viel Kompositoren, weil das halt optional ist. Das heißt, wenn ich einen GNOME habe oder einen Plasma, die haben halt gesagt, nee, der Anwendungsfall existiert für uns einfach nicht. Wir sehen gar nicht ein, dass wir das unseren Clients zur Verfügung stellen müssen, das zu allozieren, weil es keinen Sinn ergibt. Aber andere Kompositoren haben halt gesagt, wir haben halt den Fall, dass wir irgendwie einen Lockscreen haben und der soll möglichst klein und effizient arbeiten und dafür hat man halt das Single Pixel genommen, wenn zum Beispiel der ganze Bildschirm schwarz werden soll. Wie werden diese neuen Protokolle hinzugefügt? Lange Zeit war der Arbeitsmodus da, man hat einen Merge-Request aufgemacht und dann hat man ganz viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, weil mehrere Projekte innerhalb des Wayland-Ökosystems dazu Ja sagen müssen. Dann hat es wirklich eine lange Weile gedauert und irgendwann am Ende wurde das Protokoll dann gemerged. Man kann sich jetzt schon denken, wie gut das so funktioniert hat, nämlich nur so semi-gut. Das hat dazu geführt, dass Protokolle teilweise über Jahre gestallt sind oder dass Leute tatsächlich separate Repositories angelegt haben, wo ihre eigenen Protokolle drin waren. Und das hat das Ganze so ein bisschen weiter auseinandergefasert. Deswegen gab es da eine Änderung, und zwar im Herbst letzten Jahres. Da gab es 3 Pull-Requests, wie die gesamte Governance umgestellt wird. Und neu ist, es gibt jetzt neben Stable und Staging, waren, glaube ich, die beiden Bereiche, die es vorher gab. Es gab die stabilen Protokolle und die, die im Begriff sind, irgendwann stabil zu werden. Aber die Eintrittshürden für Staging waren halt so hoch, dass nur wenige Protokolle das über die Zeit geschafft haben. Gibt es jetzt auch einen Experimental-Bereich, wo man Protokolle reinbringen kann. Und wenn die nach einer festen Zeit nicht abgelehnt wurden und hart ablehnen, hat eine sehr große Hürde, eine größere Hürde, als dass sie aufgenommen werden, dann werden sie in Experimental gemerged. Und in Experimental ist es auch so, dass sich das Protokoll danach tatsächlich noch ändern darf. Das heißt, ich kann tatsächlich Breaking Changes machen. Natürlich wäre es immer noch sinnvoller, dann die Version zu inkrementieren, um das den Kompositoren zu überlassen, vielleicht noch die alte Version zu implementieren, aber das ist möglich. Damit ist jetzt auch die Promotion von Staging zu Stable sehr viel einfacher. Es gibt Protokolle, die sind sehr, sehr lange Zeit in Staging gewesen und sind de facto Standards über Jahre und jeder implementiert sie, aber sie sind halt nicht in Stable rübergewandert und sind damit nicht zu den stabilen Protokollen sind nicht zu den stabilen Protokollen übergegangen. Für die Entwickler war das halt auch immer so eine Nuance, weil stabil, Staging, es ist am Ende in Wayland Protocols, ich kann das einfach nehmen und das funktioniert. Und die Applikationen haben das genauso gemacht. Aber es wäre halt schon schöner, wenn man sich darauf einigen kann, dass die dann auch wirklich als stabil markiert werden. Das Ganze wurde initiiert von Mike Blumenkranz, der hat sich da rangesetzt, hat irgendwie die großen Diskussionen gesehen, hat gesagt, hier, wir müssen das vielleicht mal ein bisschen umstellen. Und das ist total super, weil das dazu geführt hat, dass wir jetzt sehr viel mehr Protokolle in Experimental haben. Das heißt, idealerweise brauche ich wirklich nur Wayland Protocols, auch wenn ich mit experimentellen Protokollen experimentieren möchte. Ist
die Fahrt von Experimental nach Staging
dann? Die Frage ist, ob es eine Fahrt von Experimental nach Staging gibt. Ja, ich glaube, der ist da drin auch definiert. Man muss sich dann halt wirklich sicher sein, dass man keine weiteren Breaking Changes mehr machen möchte. Wie heißt denn die Vorgehensweise da ist? Man hat es in Experimental. Dann gibt es möglicherweise mehrere Clients, die das Protokoll implementieren und mehrere Kompositoren, die das implementieren. Und irgendwann kann man sagen, okay, das ist jetzt stabil. Wir nehmen das und packen und es steigt quasi in Staging auf. Dann habe ich jetzt hier eine Liste von Kompositoren. Der erste ist der Western Reference Compositor. Das ist quasi die Referenzimplementierung, da wo alle Leute drauf arbeiten, wenn sie, oder viele Leute drauf arbeiten, wenn sie neue Protokolle schreiben. Wir haben auch ganz viel Nutzung im Embedded-Bereich. Ich habe quasi noch niemanden getroffen, der Weston auf dem Desktop genutzt hat. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, dass Weston überhaupt existiert. Wenn ihr da mal die Hand heben könnt, oh doch, das sind einige. Hätte ich jetzt so 40% gesagt. Aber niemand von euch nutzt Weston produktiv, oder? Also auf dem Desktop. Nein, ich sehe ganz viele schüttelnde Köpfe. Okay. Aber Weston hat halt neben der Standard-Desktop-Shell auch eine sogenannte Kiosk-Shell. Da kann man halt nur eine Applikation starten. Das ist ganz praktisch, wenn man Wayland-Desktop haben will und nur einen Webbrowser anzeigen möchte. Und es gibt eine IVI-Shell. Das ist die In-Vehicle-Information-Shell, glaube ich. In-Vehicle-Infotainment-Shell. Da gibt es dann wieder ein eigenes, separates Wayland-Protokoll, was nur diese IVI-Shell implementiert, damit man die Fenster auf den richtigen Output hinsortieren kann. Weil das ist halt fürs Auto gedacht, wo man möglicherweise mehrere Displays beschreiben möchte. Genau. Dann haben wir als nächstes einen der großen Kompositoren, kennt ihr alle, benutzen wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch. Das ist GNOME bzw. Motta. Ist jetzt in Version 48. Das Ganze ist Wayland nativ seit GNOME 3. So richtig eingeschaltet war es aber da noch nicht. Also es war nicht der Default. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis man vom X-Default auf den Wayland-Default übergegangen ist. Einer der großen, großen Merkmale in einem modernen GNOME ist das fantastische Triple-Buffer-Handling. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, alte GNOME-Versionen hatten tatsächlich so die Eigenschaft, dass bestimmte Animationen mal so ein bisschen gehakelt haben. Dass man, gerade wenn man auf einem Laptop mit einer schwachbrüstigen GPU unterwegs war, dass man irgendwie alle Fenster anzeigen wollte und dann hat es so gehakelt. Da gibt es mittlerweile ein sogenanntes Triple-Buffer-Handling dafür. Das sorgt halt dafür, dass man nicht nur den nächsten Puffer bereits rendert, sondern den übernächsten auch noch, weil man schon weiß, wie die Animation ablaufen soll. Das hat den großen Vorteil, dass die GPU dann mehr Last hat und dann einen höheren Takt bekommt und dann wird die Animation flüssiger. Und das ist total toll, wenn man das auf modernen Laptops verwendet. Und das Ganze basiert halt auf GTK 4, beziehungsweise alle Applikationen, die zu dem GNOME-Desktop-Environment dazugehören, nutzen alle GTK 4. Und der nächste große, den kennt ihr auch, benutzen bestimmt auch einige, ist Plasma 6. Ist Wayland nativ seit Plasma 6. Das ging mit Plasma 5, ging Wayland auch schon, hatte nur den Nachteil, dass man noch die Qt 5 Sachen hat. Und die hatten ein paar überraschende Edge Cases, wenn man Wayland benutzt hat. Wir haben das selbst in unseren Projekten auch gemerkt. Ich habe vorhin gelernt, dass GNOME mittlerweile in 48 auch minimalen HDR-Support hat. Ich dachte, das wäre für Plasma und die aktuelle 6.2.2-Version einzigartig. Also seit 6.2 gibt es da HDR-Support. Aber genau, wie gesagt, damit gehen die wunderbaren bunten Videos in HDR auch. Basiert ganz klar mittlerweile auf Qt6. Glaube ich immer noch mit einem Haufen eigene Patches. Dann gibt es den Tiling-Window-Manager, den ich hier auch benutze, das ist Sway, das ist quasi i3 in Wayland nativ. Darunter wird eine Bibliothek genutzt, die auch einige andere Kompositoren benutzen, wie zum Beispiel LabWC, Cage oder Hikari. Da gibt es ein paar mehr. Die Idee dahinter war halt, Es gibt zwar eine Bibliothek in Weston, mit der man seinen eigenen Compositor implementieren kann, aber die ist schon sehr an den Programmstil gebunden, den Weston implementiert. Deswegen hat man sich entschlossen, eine neue Library zu schreiben, und das ist WLRoots. Und die wird jetzt halt genutzt, um die Compositor nach dem eigenen Flavor zu implementieren, was ich eigentlich ganz schön finde. Dann gibt es, wahrscheinlich nicht sehr bekannt, die Louvre C++-Library. Genau, so habe ich auch geschaut. Die sind vor, ich glaube, so rund 3 Jahren mal aufgekommen, und die haben einen sehr großen Fokus auf Performance gelegt. Sind C++ geschrieben. Und der einzige Compositor dazu scheint aber Crystal zu sein, der schon eine Weile nicht aktualisiert worden ist. Ich habe es selbst auch nicht ausprobiert. Wenn hier das jemand ausprobiert hat, würde ich gerne drüber reden. Fände ich mal ganz interessant. Oder ob tatsächlich jemand mal mit einem Compositor gearbeitet hat, der die Bibliothek nutzt. Das waren jetzt alles C- oder C++-Bibliotheken. Es gibt auch sowas wie, also es gibt auch Kompositoren in Rust. Es gibt zum Beispiel Niri, das ist ein Scrolling Tiling Window Manager. Die Idee ist halt, alle Fenster sind einfach ein unendlich langer Streifen nach rechts, und dann kann man in die Fenster immer weiter rüber wechseln. Und dann verschiebt sich das quasi auf diesem gesamten langen Streifen, und dazu gibt es noch Workspaces. Die benutzen darunter eine Rust-Library, die das komplette Wayland-System auf Rust neu implementiert hat. Das heißt, die haben das Basisprotokoll in Rust implementiert, und die Bibliothek heißt in dem Fall halt Smithy. Und dann gibt es noch J, das auch wieder I3 angelehnt ist. Das benutzt auch Rust, aber komplett in Hand, ohne Smithy. Da hat sich jemand hingesetzt und hat tatsächlich das Wayland-Protokoll selbst implementiert. Fand ich ganz spannend. Und das Interessanteste daran fand ich, das konfiguriert man nicht, oder die Option besteht, es nicht über eine Konfigurationsdatei, also eine TOML-Datei, zu konfigurieren, sondern man kann seine eigene Shared Library kompilieren und die dann in den Compositor reinladen mit den richtigen Bindings, was natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt, wie man mit dem Compositor interagieren kann, weil man jederzeit auf die internen Objekte zugreifen kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich absolut nutzerunfreundlich. Also es gibt ja nicht wahnsinnig viele Leute, die dann extra Rust lernen, um ihren Compositor zu konfigurieren. Wobei, vielleicht darf ich da auch nicht zu laut reden, ich habe früher Xmonad benutzt, und Xmonad programmiert man quasi in Haskell selbst. Also, ja. Es gibt häufige Probleme bei Compositoren, und einer davon war lange Zeit Screenshots. Mittlerweile sollte das eigentlich bei jedem von euch funktionieren. Hoffe ich. Ich habe hier gekreuzte Finger. Zumindest unter GNOME und KDE gibt es interne Tools, die benutzen die internen Schnittstellen, und das geht einfach. Die WLRoots-Kompositoren haben ein eigenes Wayland-Protokoll, wo der Client sagen kann, hey, ich hätte gerne den ganzen Display-Inhalt hierfür, und dann wird er rübergereicht. Und dann gibt es so Kombinationen von kleinen Utilities wie Slurp und Grim. Grim ist so ein Screenshot-Utility, und dem kann man dann eine Geometrie mitgeben, was er von dem Output ausschneiden soll. Und Slurp ist dann so ein kleines Fadenkreuz, mit dem man sein Fenster auf dem Output ziehen kann, damit man markieren kann, wie groß das Ganze wird. Niri implementiert dieselbe GNOME-Debus-API wie GNOME selbst. Das heißt, dieselben Utilities funktionieren da auch wieder. Und Jay hat das Ganze einfach dann in seinem Screenshot im CLI-Interface. Da kann man einfach sagen, Jay, Screenshot, und dann kriegt man eine Datei, da sind alle Outputs drin, und dann kann man das nachher wieder benutzen. Ich weiß nicht, ist bei einem von euch Screenshots unter Wayland noch ein Problem?
Da hätte ich jetzt eine Frage.
Ja, da gibt es eine Frage.
Also ich programmiere Qt. Ne?
Ja.
Noch Qt5, noch ohne
noch.
Ja. KDE6, sondern auch noch auf der 5. Und da muss ich halt, um das Screenshot zu machen, das Portal ansprechen.
Ja. Genau.
Okay, und das ist, sagen wir mal, zum einen nicht mehr portabel, ja, weil das Qt-Programm soll auf Windows und Apple auch laufen. Dann programmiere ich halt extra das Portal da. Und zum anderen, jetzt gerade auf meiner KDE liefert der mir dann irgendwann, nach erheblich längeren Zeiten, als es vorher war, eine Datei irgendwo in meinem Filesystem mit einem PNG, das ich dann einlesen muss und hinterher die Datei wieder weglöschen. Ich sag mal, das ist jetzt benutzermäßig scheiße. Hat sich das jetzt mit KDE 6 verbessert?
Die Frage war, wie funktioniert das denn unter Qt? Weil eigentlich hat man ja jetzt diese Debus-Protokolle und man hat die Wayland-Protokolle, und wie ist denn jetzt eigentlich der Ablauf? Und gerade mit den Desktop-Portals ist es halt so, man sagt, man hätte gerne einen Screenshot, und dann erscheint irgendwo eine Datei, wo das dann drin ist. Die Frage war, ob sich das mit KDE 6 jetzt verbessert hat, weil das ja auch anders ist, als wie das unter Mac und Windows funktioniert. Und Ich kann das leider nicht sagen. Meine Hoffnung wäre, dass KDE tatsächlich entscheidet, eins der Wayland-Protokolle zu implementieren, weil dann habe ich als Applikation quasi die freie Wahl darüber, wann ich den Screenshot mache. Und dann kriege ich das auch nicht als Datei irgendwo ins Dateisystem gelegt, wie über die Portal-API, sondern kriege das halt einfach als Shared-Memory-Buffer und kann den selbst einlesen. Das wäre eine der Varianten, die man machen könnte. Aber da muss man natürlich dann auch wieder zu den KDE-Leuten hingehen und sagen, hey, das ist für mich ein echter Use-Case und so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und denen zeigen, warum es sinnvoll ist, das an der Stelle zu implementieren. Genau. Ein anderes häufiges Problem und das noch viel schlimmer als die Screenshots ist das Screensharing, was ja eigentlich nur ganz viele Screenshots nacheinander wäre. So hat man das anfangs implementiert, ist furchtbar imperformant, total klar. Auch das sollte bei KDE und GNOME eigentlich mittlerweile funktionieren. Aber wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, hat jemand von euch? Ja, wir haben hier schon Meldungen. Genau, einmal hier vorne. Und mit Pipewire funktioniert es. Okay, wunderbar. Das sollte eigentlich auch die moderne Mechanik sein. Pipewire ist ein System, mit dem man mehrere Buffer durch die Gegend schieben kann und mehrere Applikationen dann auf das Screenshare zugreifen können. So, die nächste Meldung.
Ich benutze auch Pipewire. Ich hatte jetzt letztens das Problem, ich habe einen meiner Bildschirme um 180 Grad gedreht.
Ah.
Und das auch dann im Sway so eingestellt. Das wird alles schön normal angezeigt. Aber im Screensharing ist es genau umgekehrt.
Ja, genau. Das ist an dem Fall, ich hätte jetzt, die nächste Frage wäre gewesen, welcher Compositor ist das? Und da ist es wahrscheinlich so, dass das Desktop-Portal, was hier in der zweiten Zeile steht, das wahrscheinlich nicht richtig implementiert. Wir heißen, die Annotation, dass dein Bildschirm jetzt gedreht ist, hängt einfach nicht an dem Buffer dran, den man damit runtergereicht hat, beziehungsweise es gibt keinen Side-Channel, wie das dann an die Applikation weitergereicht wird. Und dann ist es halt leider falsch rum. Beziehungsweise, das könnte auch ein klassischer Dreher gewesen sein. So, weil man könnte ja rechts rumdrehen oder links rumdrehen und dann ist es halt verdreht. Genau. Frage?
Ja, es geht halt um Screensharing. Ich verwende Hyperland und ja. Da ist es auch noch ein Krampf.
Ja.
Also es ist eher Glücksfall, wann es mal klappt und wann nicht. Vor allem, wenn man das aus dem Browser halt Screensharing initiiert.
Ja. Ja, zu Hyperland kann ich leider gar nichts sagen. Die Hyperland oder der Hyperland-Main-Entwickler hat sich leider so ein bisschen vom Wayland-Ökosystem entfremdet. Da gab es ein paar unschöne Incidents und deswegen, Hyperland hat lange Zeit auch Wayroots benutzt, hat aber jetzt seine eigene Bibliothek dafür geschrieben. Da habe ich leider keine weiteren Infos zu. So, wir haben noch eine Meldung da in der Mitte.
Ich habe auch Erfahrung zum Screenshine unter KDE6.
Ja.
Man erzählen muss, dass man GNOME benutzt und das sogar Support hat von Pipewire und Wayland offiziell, aber das war jetzt einfach 4 Monate, hat das nicht funktioniert, man konnte alles sterben, alle Monitore, mehr auch nicht, also obwohl er
gesagt
Auswahldialog.
Ja.
Jetzt haben sie es einfach gefixt ohne Kommentar und ja.
Immerhin geht's jetzt. Also der Kommentar war Screensharing mit Plasma unter Firefox funktioniert alles super. Man kann einzelne Fenster sharen, das geht, aber mit dem Zoom-Client war es einfach 4 Monate lang kaputt und jetzt wurde es plötzlich gefixt. Wahrscheinlich, weil man das Pipewire jetzt wieder richtig anfasst. Aber auch kommentarlos. Ja, sowas passiert leider noch. Wäre schön, wenn das nicht passieren würde. Aber das liegt halt auch daran, dass wir da viele verschiedene Implementierungen haben. Wäre schön, wenn wir das einfach konsolidiert auf eine Variante hätten, das ist aber schwierig. Noch eine Meldung?
Noch eine Frage.
Ja.
Wayland war ja, zumindest wo ich es erstmal gehört habe, super, Sicherheit und alles.
Also mir wurde so Wayland, erstmal wo ich es gehört habe, war super Sicherheit und eins dieser Kernfeatures, was mal versprochen wurde, ist, okay, beim Screenshare oder Screenshots kann ich sagen, diese Anwendung prinzipiell soll nicht mit geshared werden, soll schwarzer Kasten an gezeigt werden und so. Ich habe das aber noch nie in freier Wildbahn gesehen. Gibt es das wirklich?
Ja, da habe ich Neri zum Beispiel.
Neri kann das, ja.
Der implementiert das.
Genau, da kann man in der Konfiguration, glaube ich, und auch, glaube ich, im Live-System kann man das umschalten, dass bestimmte Applikationen einfach immer als schwarzer Block dargestellt werden. Aber da ist halt das Problem, das muss von dem Compositor dann selbst implementiert werden. Man braucht halt irgendeine Art von Policy, wie man dem Compositor vorher vor dem Screenshare sagen kann, diese Fenster bitte nur schwarz anzeigen. Und wahrscheinlich ist das aktuell bei Plasma oder GNOME noch keine Priorität gewesen, deswegen ist das noch nicht implementiert. Weil man dann auch irgendwie so eine Art Utility braucht, mit dem man die Fenster vorher markieren kann und so. Genau. Ja. Eine Meldung hier vorne?
Die Vielfalt der Kompositoren macht es für mich als Applikationsentwickler verdammt schwierig,
Die Vielfalt der verschiedenen Kompositoren macht es für mich als Applikationsentwickler verdammt schwierig, sicherzustellen, dass meine Applikation überall läuft.
Ja.
Und ich kriege dann halt Beschwerden von Leuten, die was anders hernehmen als ich.
Genau.
Ich kann nicht alles testen.
Ja, genau. Das ist ein Problem, vor allem wenn die Applikationen dann teilweise noch gesandboxed sind. Dann wird es ja nochmal ein Level tiefer, weil ich dann auch da an der Stelle wieder das Portal benutzen muss, um zum Beispiel einen File-Dialog zu öffnen.
Ja. Ich hatte das neulich mit Screenshare für OBS Studio. Mhm. Ja, mach halt manchmal so Livestreams. Und dann ist mir irgendwie in den Weg gekommen, es gibt irgendwo im Home-Verzeichnis unter keine Ahnung wo so eine Binärdatei, die speichert irgendwie, welche Applikationen sich gerade welche Rechte schon geholt haben oder so. Ne? Wenn man dann mal so Dialoge hatte, wo man irgendwas angeklickt hat. Was ich noch nicht gefunden habe, ist ein Tool, womit man die gespeicherten Rechte dann wieder verwalten kann. Ich sehe schon, du grinst so. Ja, das hätte ich gerne dann auch noch, bitte, weil es nicht so cool war, erstmal rauszufinden, wo der Kram liegt, das dann manuell zu löschen und dann für jede App wieder irgendwie neue Sachen auszuwählen.
Genau, die nächste Frage ist, welcher Compositor war das?
Das war unter Cosmic. Ja, ich weiß, Cosmic, noch in Alpha, aha. Da muss ich nicht zu viel erwarten, aber
am nee, Ende nee, mit gut.
Löschen und wieder neu starten und so hat das am Ende funktioniert. Da war ich sehr happy.
Genau, da kommen wir jetzt wieder zu dem Kommentar vorher, weil jeder Compositor macht das halt auf seine andere Art und Weise. Will heißen, an deiner Stelle würde ich jetzt losgehen und das tatsächlich bei den Cosmic-Leuten als Issue einkippen und sagen, hier, ihr habt irgendwie ein Permission-Management, wo sowas gespeichert wird, aber ich kann das ja danach gar nicht mehr einsehen. Genau. Und dann da tatsächlich nach dem Tooling fragen.
Entschuldigung, wir sind noch nicht bei der letzten Folie, sehe ich gerade. Also
nee,
noch,
genau.
Noch sind Screensharing-Fragen, dann...
Wir können auch gerne danach noch diskutieren. Meine Zeit läuft mir nämlich auch davon. Wir haben noch ein anderes häufiges Problem. Global Shortcuts gibt es aber irgendwie keine richtig gute Lösung für. Also es gibt, Plasma hat das selbst irgendwie implementiert. Unter GNOME geht das gar nicht. Ich habe mal gerade meinen Chef im Ohr, der sich beschwert, dass er in seinem GNOME für Mumble immer noch keinen Shortcut festlegen kann, damit er Push-to-Speak machen kann. Es gibt aber einen Protokoll Proposal und es gibt die XTG Desktop Portals, wo man auch wieder globale Shortcuts anfragen kann. Das ist gedacht für gesandboxte Applications, die halt nur mit den Demos reden dürfen. Das wiederum implementieren aber auch nicht alle Kompositoren. Das heißt, ist auch nicht so gut. Wie gesagt, das RFC, also das Protokoll im Proposal ist dieses Action Binder Protokoll, wo der Client zum Compositor gehen kann und sagen, hey, ich würde gerne folgende Aktion auf diesen Key binden und dann kann der Compositor ja oder nein sagen und dann auch wieder zurückmelden, wenn das so wirklich gedrückt wurde. Und es gibt einen wunderbaren ChatGPT-Issue dazu, nämlich Request for Global Shortcut Standard in Wayland to Improve Linux Desktop Consistency. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ehrlich das wirklich gemeint war. Da war aber tatsächlich der Ruf auch eher nach, hey, ich hätte gerne dieselben Shortcuts über alle Kompositoren, zum Beispiel sowas wie SuperD zeigt mir den Desktop an. Ich glaube nicht, dass das jemals passieren würde, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil am Ende konfigurieren sich die Leute das halt so, wie sie es gerne haben möchten. Hat tatsächlich jemand von euch noch Probleme mit Global Shortcuts oder gibt es da mittlerweile genug Workarounds? Ich weiß zum Beispiel, dass für Mumble gibt es tatsächlich so ein Mumble-RPC über das Command-Line-Interface, wo man dann das Push-to-Speak machen kann. Und das ist auch das, was ich dann benutze, weil ich kann meinem Compositor sagen, hey, wenn ich diese Taste drücke, dann führe doch mal dieses Kommando aus. Aber unter GNOME geht das halt leider nicht.
Ist das Gleiche, dass die mittlere Maustaste immer seltener funktioniert?
Die Frage ist, ob das Gleiche ist, warum die mittlere Maustaste immer seltener funktioniert. Nee, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass die ganzen Toolkits das jeweils anders implementieren, wie die mittlere Maustaste jetzt funktionieren soll. Dazu gibt es auch noch ein anderes Problem, denn nicht nur die mittlere Maustaste funktioniert nicht mehr gleich, sondern die Fenster sehen teilweise auch ganz wild anders aus. Nämlich, wenn ich in GNOME eine GNOME-Applikation aufmache, okay, das GTK4, dann mache ich eine KDE-Applikation auf und dann hat die andere Fensterumrandung als das und dann mache ich ein MPV-Fenster aus und das hat noch andere Fensterumrandung und Alacrity auch. Das liegt daran, dass GNOME darauf besteht, dass sie Client-Side-Decorations haben wollen. Decorations sind halt die Fensterumrandungen und die Knöpfe oben. Aber das führt halt dazu, dass die Applikationen dann alle andere Dekorationen zeichnen und nicht genauso wie die GNOME-Leute.
Kann man auch patchen. Da gibt es so ein ADT,
Ja, ja, genau. Die kann man rauspatchen, genau. Eigentlich wäre es schön, wenn GNOME auch das passende Protokoll dazu implementieren würde. Das ist nämlich XTG Decoration. Da kann man sagen, hey, ich will keine Client-Side-Dekoration, sondern ich will, dass der Server die malt. Und dann ist gut, dann sieht es auch alles gleich aus. Aber das werden wir von GNOME wohl leider nicht mehr sehen. Ja, genau. Eine Frage noch da hinten.
Noch ganz kurz mit den Shortcuts. Da gibt es so ein kleines Ding und das sind Überlagerungen. Wenn man mal so ein bisschen die Kette sich so überlegt, man hat hinter der Tastatur einen Tastaturcontroller, der kann als erstes Shortcuts nehmen. Hast du einen Kernel, der kann Shortcuts nehmen. Genau. Hast du einen Desktop, der kann Shortcuts nehmen. Hast du einen Webbrowser, deine App, die kann Shortcuts nehmen. Gehst auf eine Website, kann ihre eigenen Shortcuts haben. Da gibt es sehr viele Überlagerungsmöglichkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, das dann an die Apps zu delegieren, dass sie sich selbst registrieren, oder ob man das nicht doch lieber zentral haben will und dann RPC irgendwas.
Ja. Anyway. Ja. Gute Frage. Ja. Und guter Einwand. Das ist halt ein Problem, das wir haben. Ja. Gut. Dann sind wir auch gleich bei der letzten Folie. Ich habe hier mehr lesen. Es gibt das Wayland-Buch. Da haben wir gerade die Example-Applikation ganz am Anfang gemacht. Und es gibt den Wayland Explorer. Das ist einfach eine wunderschöne Webseite. Da kann man sich die einzelnen Wayland-Protokolle reinklicken und tatsächlich quasi die XML-Dateien in schön aufbereitet lesen. Das ist total super, kann ich sehr empfehlen. Dann haben wir noch eine Rekapitulation. Wir haben gerade das Beispiel angeschaut. Wir haben über die Governance geredet, ein paar Protokolle gemacht, die Kompositoren gehört und wir haben über häufige Probleme geredet. Und damit bin ich an der Stelle durch und ihr könnt mir noch viel mehr Fragen stellen. Danke sehr.
Okay, warum ich eigentlich hier bin und das Slide habe ich jetzt leider vermisst. Ich kann jetzt gerade aus meinem Chromium keine Dateien speichern und über Chromium nicht öffnen, außer ich mache einen File-Manager nebenbei auf und mache Drag and Drop rüber. Oder kopiere mir meine URLs und mache dann wget oder sowas.
Ja.
Das scheint so ein ähnliches Ding zu sein, so wie ich das so grob recherchiert habe. Hast du dazu 1, 2, 3 Infos?
Ist dein Chromium in einer Sandbox? Also ist das irgendwie ein Flatpak oder so?
Oh, jetzt wird's kompliziert. Ehrlich gesagt weiß ich es auch nicht mehr. Ich verliere den Überblick heute.
Ja, gut.
Aber
weil
ja, guter Punkt.
In dem Fall brauchst du einen Desktop-Portal, was wieder den File-Dialog zur Verfügung stellt, weil er selbst den File-Dialog nicht aufmachen kann, weil er das darum liegende Dateisystem gar nicht zugreifen kann.
Genau, ungefähr so weit war ich auch. Ich habe es nur bisher noch nicht gelöst bekommen. Aber ich habe schon gelesen, wenn man zu viele irgendwelche von diesen Portals zusammen öffnet, dann ist das auch keine so gute Idee. Aber bisher halt auch killen und irgendwie Dateien umbenennen und dann werden doch Sachen automatisch neu gestartet und so noch nicht so zum Erfolg geführt.
Ja.
Aber ja, danke.
Gut, gerne später nochmal drüber diskutieren. Ja, eine Frage.
Wie funktioniert denn in dem ganzen Unix-Prozessbaum der Login-Prozess? Weil mein Verständnis bisher ist, wenn ich mich in einem grafischen Dialog anmelden will, dann muss ich den verdammten Compositor als Root starten und davor ekel ich mich. Und was passiert da? Wie ist da Best Practice?
Tatsächlich muss man den Compositor glücklicherweise nicht als Root starten. Man braucht an der Stelle nur ein Programm, das einem die richtigen Capabilities gibt, damit man auch selbst rendern darf. Bei mir auf meinem Laptop ist es so, dass ich einfach den Compositor tatsächlich als Root starte und es ist auch eigentlich, nicht als Root, sondern als mein Nutzer starte nach dem Login. Und es ist auch eigentlich vorgesehen, dass man die Kompositoren nicht als Root startet.
Aber du startest den Compositor nach dem Login und das fällt natürlich völlig raus, weil ich will einen grafischen Login haben.
Nee, das geht auch so. Bei mir ist es halt so, ich habe einen grafischen Login, der auch quasi wieder ein Sway ist mit einem Programm, was den Login managt. Und das beendet sich dann halt und vorher wird mein Login-Prozess abgefordert.
Und ich meine, du musst an irgendeiner Stelle einen UID-Switch machen. UIDs droppen kann eigentlich nur, wenn du als Null läufst.
Genau, das UID-Droppen macht vorher schon der Prozess, der quasi den Login-Dialog auch bereitgestellt hat. Können wir danach gerne drüber reden.
Ja. Ich habe eine kleine Anmerkung und zwar wollte ich sagen, was cool unter Wayland ist. Es gibt ein Protokoll, das heißt, glaube ich, Accession Lock. Und das sorgt dafür, dass wenn dein Screen Locker abstürzt, der Desktop nicht angezeigt wird. Das gibt es nämlich unter X11 nicht. Wenn dort der Screen Locker abstürzt, dann wird einfach der Desktop wieder angezeigt. Und in Wayland kann man das verhindern.
Genau. Yep.
Es kam ja schon mal die Frage zu den ganzen Rechten auf und so. Ich habe auch gehört, es soll sowas geben, wie das Clipboard nicht global geteilt werden, sondern ich quasi sagen kann, ich habe meinen Passwortmanager und wenn ich da jetzt, dann können nicht alle mein Passwort gleich mitlesen. Ist da schon irgendwas implementiert bei irgendwelchen Kompositoren oder ist das noch Zukunftsmusik?
Ja, das ginge jetzt, aber implementieren tun das nur sehr wenig Kompositoren. Ich weiß nicht, ob Niri das implementiert, aber zumindest an der Stelle, wo eben die Fenster schwarz ausgegraut werden, könnte ich mir vorstellen, dass da sowas Ähnliches schon existiert. Ich weiß, dass jemand das versucht hat, für Sway mal anzuschauen und dann aber an Zeit gescheitert ist.
Ja. Weil da sehe ich so auch mit die größte, also neben den ganzen schönen Rendering-Sachen, irgendwie die schönste Verbesserung im Linux-Desktop, dass wir mehr Rechte selber managen können.
Ja. So, ich glaube, meine Zeit ist jetzt auch um, deswegen würde ich weitere Fragen dann gerne draußen beantworten, wenn es okay ist.